möchte es nicht unterlassen, noch mal kurz unsere afrikanischen Geschwister bitten, hier drüben auf der rechten Seite von euch ausgesehen. Es gibt eine afrikanisch-eritreische Gemeinde hier in Fulda, die viele Jahre in der Martin-Luther-Gemeinde untergekommen waren, aber jetzt aufgrund der neuen Regelungen, die dann in den Landeskirchen getroffen wurden, keine Gottesdienste feiern können. Und sie werden jetzt zukünftig nachmittags hier ab 15 Uhr unsere Räume nutzen, um hier Gottesdienste zu feiern, bis sich die Sache verändert. Und dann schauen wir in der Zukunft. Heute sind sie da, um die Schlüssel zu bekommen, Verträge zu unterschreiben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, jetzt mit uns zwangsweise Gottesdienst feiert. Vielleicht guckst du mal, ob du ein bisschen bei 630 Frequenzen rausnimmst, unten bis 120, dann hört das Pfeifen auf. Das müsste gut gehen. Genau. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ach so, ja, genau. Den Gebetstag für Evangelisation am kommenden Samstag. Der Bund der FEG veranstaltet diesen Evangelisationstag schon seit sehr vielen Jahren. Und wir haben uns lange überlegt, ob wir es machen sollen, aber wir haben uns entschieden, diesen Tag zu veranstalten, weil wir erlauben, also berechtigt sind, Gottesdienste zu feiern und Gebetsstunden. Und das ist ein wichtiges Gebetsanliegen für unsere Zeit, für Evangelisation zu beten, auch für Gemeindegründung, dass Gemeinden weiter entstehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese zwei Stunden eben nicht den ganzen Tag zu nehmen, aber diese zwei Stunden. Und neben dem, dass es für dich eine Gelegenheit ist, auch zu kommen nach Schlüchtern in das FEG-Gemeindehaus, da werden wir das gemeinsam gestalten, um dafür zu beten, ist es eine geniale Gelegenheit, mal die neue Lüftungsanlage in Schlüchtern zu erschnuppern. Also dieses Querlüften, was wir hier gerade hatten, das brauchen wir nicht machen, weil wir dort sozusagen permanent Frischluftzufuhr haben, Luftreinigung. Und das ermöglicht uns auch Gottesdienste oder Veranstaltungen über eine Stunde hinaus zu veranstalten, weil das Lüftungssystem eben permanent die Luft reinigt in einer ganz starken Art und Weise und auch permanent Luft hinzuführt. Also wenn das interessiert von der technischen Seite, gute Gelegenheit zum Gebetstag zu kommen und das mal kennenzulernen. Also schön, wenn ein paar kommen, nächste Woche Samstag für diese zwei Stunden. 15 Uhr bis 17 Uhr, genau, war das, ja, 15 Uhr bis 17 Uhr, ja, in der FEG Schlüchtern. Nein, genau. Wir machen das nicht, weil das eine sehr persönliche Sache ist und wir haben die Möglichkeiten, in Schlüchtern zu übertragen, der Gottesdienst wird übertragen, aber bei der Veranstaltung haben wir bewusst darauf verzichtet und machen das vor Ort mit den Möglichkeiten. Ansonsten gab es, für die, die jetzt sagen, was ist denn das, es gab gestern vom Bund ein Online-Angebot, das in Christian heute beworben wurde, da hätte man dran teilnehmen können, aber wir haben uns entschieden, für diese Region hier diesen Gebetstag mit diesen zwei Stunden zu machen. Heute Morgen möchte ich euch in ein sehr interessantes Thema mit hineinnehmen, das uns in der ganzen Bibel begegnet und euch auch deswegen gleich am Anfang des Alten Testaments mit hineinnehmen, wo wir deutlich zu sehen bekommen, zu lesen bekommen, bis zum Alten Testament diese Betonung, dass wir einen Gott haben. Wir haben nicht einen Gott, der aus vielen Göttern besteht, sondern wir haben einen Gott. Das große Schema Israel, höre Israel, Gott ist einer und sonst keiner. Und das ist eine theologische Grundlage, die sich durch das ganze Alte Testament durchzieht, ganz starke Betonung hat, bis hinein natürlich ins Neue Testament, aber eine ganz starke Unterstützung hat, dass wir wissen, ist, wir haben einen Gott sozusagen, wir leben in einem Glauben eines Monotheismus. Aber dieser eine, ja, und jetzt wird es schwierig und die meisten wissen das ja unter uns, dieser eine Gott offenbart sich in, und jetzt wird es schon theologisch sehr herausfordernd, mehreren Personen. Und wenn ich das so sage, dann ist es schon falsch und doch richtig, ja. Und das soll uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen, dass Gott sich, dieser eine Gott, in mehreren Ausdrucksweisen offenbart, in drei verschiedenen Offenbarungsformen, dieser eine Gott, der sich doch so mehrfach darstellt. Im AT erkennen wir Gott als den Schöpfer, den himmlischen Vater, als den, der er sich zeigt. Und wir begegnen auch gerade ganz am Anfang der Bibel, in den ersten Versen, Gott als Geist, der über den Wassern schwebte, wie es die Bibel dort deutlich macht. Und wir erleben im Alten Testament sehr früh beginnend, zunehmend, immer weiter zuspitzend, immer weiter konkreter werden, den Gottesprophetie, dass Gott einen Retter verheißt, dass er eine Lösung für das Problem der Sünde den Menschen verspricht, ohne dass es im Alten Testament zur Erfüllung dieser Prophetie kommt. Und über diesen Retter, diesen Erlöser, der uns im Alten Testament schon vorgestellt wird, über den wir so viel Eckdaten erfahren, merken wir schon, mit wem haben wir es da zu tun, ohne ein klares Bild im Alten Testament zu bekommen. Und das Neue Testament beginnt in der Auflösung dessen, wen wir da vor uns haben. Aber bevor wir uns dem zuwenden, möchte ich uns gerade noch ein bisschen in diesem Spannungsfeld halten, mit einem Gott zu tun haben, den wir auf der einen Seite nicht umfassend verstehen, der für uns ein Stück unbegreiflich bleibt, aber in seiner Offenbarung so greifbar wird, dass wir wissen können, lernen können, wie dieser Gott ist. Und gerade in dieser Herausforderung, denn die Bibel sagt ja nicht, wir sollen unser Hirn ausschalten, wenn wir an Gott glauben oder ihn lieben. Wir sollen ihn mit ganzem Verstand lieben, sagt die Bibel. Merken wir doch, dass unsere Logik nicht ausreicht, diesen Gott zu erfassen, obwohl er sich doch so fassbar macht. Und damit ruft uns auch bei diesem Thema die Schrift in den Zugang zu Gott zu, den Jesus Christus, den Gott festgelegt hat, dass wir glauben sollen, ihm vertrauen sollen. Das ist der Zugang, den wir zu Gott von ihm gegeben bekommen haben und der uns zu ihm führt. Und mit Glauben ist es möglich, auch Dinge, die außerhalb unserer Logik, außerhalb unseres Fassungsvermögens liegt, doch zu einem Zentrum unseres Lebens zu machen. Und dazu möchte ich euch heute am Anfang dieser Predigt ermutigen, zu verstehen, es geht nicht um das Begreifen dieses unbegreiflichen Gottes in all seinen Facetten, sondern gerade weil er unbegreiflich ist, zu akzeptieren. Wir werden alles letztlich nicht verstehen, aber heute Morgen geht es darum, dass wir das verstehen, was Gott uns zeigt, uns offenbart und ihn darüber viel besser kennenzulernen. Und das, was so unverständlich erscheint, so schwierig zu fassen für uns, begegnet uns an anderen Stellen, in anderen Zusammenhängen als etwas völlig Natürliches. Und heute Morgen entführe ich euch mal in einen kleinen Bereich der Physik. Ich habe eine kleine Folie mitgebracht. Ihr kennt bestimmt aus dem Physikunterricht so ein Prisma, das man aus Plexiglas oder Glas hatte. Da schickst du auf der einen Seite einen weißen Lichtstrahl durch und kennst dann eben diese Aufteilung in die Spektralfarben, also unendlich viele Farben, die sich dort aufteilen. Und wo wir merken, ja, das ist ein ganz normales Phänomen, das wir sogar sichtbar machen können bei Regen und dem Regenbogen mit der richtigen Position, erleben wir das und merken auch, das ist ein Hinweis auf Gott, der Regenbogen. Das ist sein Friedenszeichen, das er gegeben hat über diese Welt, um zu sagen, ich werde diese Welt nicht mehr völlig überfluten, wie das einmal der Fall war. Und Gott offenbart sich eben in diesem Licht, was wir auch in der Physik finden. Weiß ist das Ergebnis der Anwesenheit aller Farben und schwarz ist die Abwesenheit jeder Farbe. Ihr guckt hier vorne hin, ihr seht eine weiße Fläche, weiße Schrift und bunte Sachen. Und gerade in der Computertechnik, in der Präsentationstechnik hier mit unserem Beamer, mit dem wir gerade arbeiten, mit dem LCD-Display, das für mich da oben an der Wand hängt, deswegen gucke ich immer da oben hin, weil ich sehe, was dann da ist und muss mich nicht rumdrehen, arbeitet genau mit diesem genialen Prinzip, dass es im Grunde, dass man in der Physik herausgefunden hat, wir brauchen gar nicht alle unzählbaren Farben, sondern es reicht eigentlich in der Lichttechnik, und das ist sehr relevant, nicht in der Malfarbtechnik verwende, da ist das ein bisschen anders, aber in der Lichttechnik brauchen wir 3 Farben, um weißes Licht herzustellen. Oder um Bilder, so wie wir sie hier sehen, in dieser ganzen bunten Vielfalt eben komplett zu erfassen. Und so besteht dieses Bild, was hier in der Mitte ist, was schön bunt ist, da mit den Häusern und sind es da irgendwelchen Segelbooten im Vordergrund. Das besteht bei dem Beamer und dem LCD-Display, was ich da oben habe, eben wird es zusammengesetzt aus den Farben Grün, Rot und Blau. Also wir kennen das, wir arbeiten damit, es ist für uns einigermaßen zu erfassen und zeigt uns ein Stückchen mehr von dem, was Gott von sich in diese Schöpfung hineingelegt hat und was uns hilft zu verstehen, dass wir tagtäglich mit weißem Licht umgehen und trotzdem wissen, da sind viele Farben enthalten, es entspricht sich nicht mal physikalisch, dass wir ein weißes Licht haben, das aus vielen verschiedenen Farben besteht. Und das finde ich so schön an diesem Beispiel, dass wir Gottes, seine Persönlichkeit, seine Person, Gottes Fingerabdruck sozusagen in diesem physikalischen Zusammenhang sehen. Das finde ich wunderbar. Heute geht es in meiner Predigt um die Trinität Gottes und einen Bezug zur Gemeindeentwicklung. Wir sind ja in diesem NGE-Prozess und aber auch zu unserem persönlichen Leben. Und diese Predigt heute Morgen halte ich, weil mich sowohl der Ältestenkreis in Schlüchtern gebeten hat, über den sogenannten Farbkompass, über diese Trinitätslehre zu predigen, als auch die Ältesten hier in Fulda. Und letzte Woche war ich von Schlüchtern dran mit dem Thema, heute bin ich hier dran. Und ihr werdet sehen, wie praktisch das mit unserem Leben zu tun hat. Trinität, eine weite geistliche Grundlage oder die drei Farben von NGE. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Thematik der Heiligen Schrift. Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und als Gott diese Welt schuf, schuf er zuerst das Licht. Und ihr müsst mal 1. Mose Kapitel 1 lesen. Gott schuf zuerst das Licht, bevor er die Sonne und den Mond schuf. Sehr interessant. Gott schuf das Licht unabhängig von den Lichtquellen, die wir heute gewohnt sind. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Gott ist Licht, Gott ist Licht. Und wir sind so nah an dieser physikalischen Zusammenhang. Und auch wir, du und ich, wir werden aufgefordert, im Licht zu wandeln und Licht zu sein. Und um ein bisschen dem Thema mit den Farben vorzugreifen, nicht nur ein bisschen grün oder rot oder bläulich zu sein, sondern wir sollen Licht sein, dieses weiße Licht, das Gott auf uns strahlt, in unser Leben hinein, hinaus zu reflektieren und damit Licht zu sein. Und ich glaube, im Laufe des Gottesdienstes werdet ihr schon merken, welche Zusammenhänge wir da haben. Das Zentrum aller Dinge ist Gott. Er ist repräsentiert durch das weiße Licht und das sehen wir hier auf der nächsten Chart, wo Gott im Zentrum ist, da wo weißes Licht ist und wir diese drei verschiedenen Farbbereiche haben, wo wir den Schöpfer haben, den himmlischen Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Die drei Offenbarungen, die uns Gott gibt, mit denen er sich uns offenbart. Und das ist der sogenannte Farbkompass von natürlicher Gemeindeentwicklung, das ist ihr Logo, weil es ihre theologische Grundausrichtung ist. Christian Schwarz schreibt in seinen Büchern, das ist die Grundlage aller Dinge. Und wenn wir das nicht verstehen, brauchen wir mit NGE gar nicht weiterzumachen, weil wir nicht begriffen haben, worum es geht. Und das wird uns heute in der Predigt beschäftigen. Und ich kann euch versprechen, schalte jetzt nicht ab, auch wenn es noch sehr theoretisch aussieht. Das wird super, super praktisch für uns alle in unserem Leben. Wir haben einen Gott, das Weiß in der Mitte, welches aus dem Blau, dem himmlischen Vater und dem Schöpfer besteht. Ich habe noch eine Folie, Achim, wenn du einmal eins weiterschaltest, da haben wir so Bilder. Das Grün, das NGE genommen hat, was für die Natur steht, für die Natur steht, mit dem Schöpfer gut zusammenzubringen ist. Wir haben die Farbe Rot, die für den Retter steht, für Jesus, der sein Blut vergossen hat, um unsere Schuld zu sühnen. Eine tolle farbliche Kombination, die sich hier zusammenbringen lässt. Und wir haben den Heiligen Geist, der mit uns ist, unser geistliches Leben beeinflusst und für ihn die blaue Farbe, die für Wind und Wasser steht, zwei Bilder für den Heiligen Geist. Und ich weiß schon, ja, so weit reicht meine Physik, Wind und Wasser sind farblos. Aber bei Wind und so verbinden wir Blau und bei Wasser auch, obwohl ja Wasser nur was macht, Wasser reflektiert ja nur den Himmel. Und das ist ein schönes Bild, dass der Heilige Geist durch diese beiden Bilder, Wind und Wasser, Gott reflektiert und wir dadurch diese blaue Farbe haben, die dafür steht. Und ich hoffe, dass uns diese drei Farben eingängig sind, uns das zu behalten, wofür sie jeweils stehen. Grün für den Schöpfer, für den himmlischen Vater, Rot für Jesus Christus, unseren Retter und Blau für den Heiligen Geist, weil es sich mit den Bildern, die wir damit verbinden und den Farben gut zusammenbringen können. Während wir also im Alten Testament nur Hinweise auf diese verschiedenen Offenbarungsweisen Gottes haben, offenbart sich Gott im Neuen Testament gleich zu Anfang an im Matthäusevangelium als der, der ist, in dieser dreifachen Weise. Und ich lese mit euch mal Matthäus 3, diesen berühmten Text um die Taufe Jesu, als er sich hat taufen lassen von Johannes dem Täufer, der den Weg für ihn bereitet hat. Und dort wird uns Folgendes berichtet, ganz am Anfang des Neuen Testamentes im Matthäusevangelium. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren und auf sich kommen. Noch ein Bild für den Heiligen Geist. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Trinität Gottes tritt zur gleichen Zeit ganz offensichtlich am Anfang des Neuen Testamentes auf. Und das, was im Alten Testament vorausgesagt, zu erfassen, zu erahnen war, zeigt sich manifest am Anfang des Neuen Testamentes, wer dieser Gott ist, der sich in diesen drei Personen uns offenbart. Und das Matthäusevangelium schließt genau, womit es begonnen hat. In seinen letzten Versen mit dem Missionsbefehl, der uns als Gemeinde gegeben ist, heißt es in Matthäus 28, 19 und 20a, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier merken wir, Gott offenbart sich umfangreich, umfassend. Und diese eine Dimension des Sohnes, die im Alten Testament kaum zu erahnen, kaum zu erfassen war, kommt durch das Neue Testament heraus und wir sehen Gott, wie er ist. Und diese Offenbarung Gottes, dieses Wesen Gottes, beschreiben wir in der christlichen Lehre, in der christlichen Theologie mit dem Fachbegriff der Trinität oder Dreieinigkeit. Aber das klingt so, die sind sich einig, das macht die Sache verkehrt. Dreieinheit ist vielleicht ein besseres Wort oder der katholischen Kirche Dreifaltigkeit. Also wir merken schon bei der Suche nach dem richtigen theologischen Fachbegriff, wie wir rumeiern, weil wir natürlich versuchen, dieses ein Gott, der sich in drei Offenbarung uns zeigt, diese drei Personen Gottes, die eben nur einer sind, wie wir uns schwer tun und bei jedem Bild immer wieder wegklitschen, weil es zu sehr in eine Richtung betont ist. Trinität ist der Begriff, den wir am meisten gebrauchen. Und heute Morgen sollen zwei Punkte uns besonders beschäftigen und da werdet ihr schon merken, wie sehr das mit unserem Leben zu tun hat. Der erste ist Trinität und welche Person Gottes besonders uns besonders prägt, wo ich stehe und was ich lernen muss. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, Trinität, das Wesen Gottes und sein Einfluss auf unser geistliches Leben und unser Gemeindeleben, auch auf unsere Gemeindeentwicklung. Kommen wir zum ersten Punkt, Trinität und welche Person Gottes uns besonders prägt, wo ich stehe und was ich lernen muss. Wir saßen vor anderthalb Wochen mit dem NGE-Team zusammen, haben uns ein bisschen beraten. Es ist ein Prozessteam, das in unserer Gemeinde den Prozess der natürlichen Gemeindeentwicklung, den wir vor einiger Zeit begonnen haben, da haben wir eine Umfrage hier in der Gemeinde gemacht, haben Ergebnisse rausbekommen und jetzt geht es darum, an diesen Ergebnissen, an den Minimumfaktoren zu arbeiten. Und damit dieser Prozess nicht einschläft, haben wir einen Prozess gesagt. Und als wir uns getroffen haben in dieser Runde, sagte jemand, dass unsere Gemeinde ja so ein bisschen rot- und blaulastig wäre. Und ich glaube, das ist eine ziemlich zutreffende Beschreibung, übrigens nicht nur für die FEG Fulda, sondern für die FEG Schlüchtern allemal. Und ich glaube, für ganz viele evangelikal geprägte Gemeinden trifft es zu. Und der Zusammenhang ist ganz eindeutig, ist ganz einfach zu erklären. Das sind Gemeinden, die die Bibel und Gottes Missionsauftrag ernst nehmen und sehr aktiv in Sachen Evangelisation und Mission sind. Auch wenn sie zwischendurch mal ein bisschen einschlafen, den Faden verlieren, prägt das evangelikale Gemeinden. Sie stehen einfach im roten Segment. Und dadurch kommen Menschen zum Glauben durch ihre missionarische Aktivität, bleiben meistens in diesen Gemeinden und kriegen diese rote Färbung von diesen Leuten ab. Ja, war ja auch viele Jahre in einem Missionswerk, in verschiedenen Missionswerken tätig. Und das hat ganz unbenommen mit der Gemeinde zu tun, in der ich zum Glauben kam. Denn die haben jedes Jahr Zeltmissionen gemacht, haben viele evangelistische Veranstaltungen gemacht. Und ich habe das sozusagen als DNA in meine Geburtswiege als Christ hineingelegt bekommen. Und ich denke, neben dem, dass Gott mich auch so berufen hat, dass das damit zusammenhängt, dass mein Herz eben für Mission und Evangelisation sehr stark schlägt. Und das ist sehr gut und da ist gar nichts schlecht. Andere Christen kommen mehr in einem grünen Umfeld, meistens in einem landeskirchlichen Umfeld zum Glauben und haben dadurch diese Prägung, die oft eine bewahrende Prägung ist, ja, wo das stärker im Vordergrund ist, naturbezogen sein, die Schöpfungsverantwortung wahrzunehmen. Das ist wunderbar, ist überhaupt nichts Negatives drin zu sehen. Das ist der Zusammenhang, warum Leute die eben dort zum Glauben kommen, Jesus nachfolgen, sich engagieren, eben diese besondere Prägung haben. Und Menschen, die in charismatischen, pfingstlerischen Gemeinden zu Jesus finden, dort zum Glauben finden, die werden sehr mit dem Heiligen Geist konfrontiert, weil diese Gemeinden das stark im Fokus haben, dieser blaue Bereich, der stark auf Erfahrung und Führung setzt, auch etwas, was sehr gut ist und sehr hilfreich ist und sehr notwendig. Also all diese Prägungen, die wir haben, sie sind sehr gut. Sie sind grundsätzlich überhaupt nicht zu bemängeln und sie sind, ich würde sagen, einfach eine Tatsache. Schlecht ist, wenn wir ein oder zwei der drei Offenbarungsweisen Gottes als nicht so wichtig empfinden oder gar als nebensächlich. Und jetzt kommen wir auf die Herausforderung unseres Themas. Meine Prägung ist gut, aber wenn sie dazu führt, dass die anderen Gottesoffenbarungen keine so große Rolle in meinem geistlichen, in meinem Gemeindeleben spielen, dann wird es richtig schlecht, weil es einseitig ist, weil es zu wenig von Gott ist. Egal also, welche Offenbarung Gottes uns besonders prägt, egal wo du stehst, wo du herkommst, was deine Prägung ist, unsere Aufgabe ist es, nicht immer stärker diese Prägung auszuprägen und zu vertiefen, sondern im geistlichen Sinne umzudrehen und Gott in seiner umfassenden Vielfalt zu entdecken und uns darauf zuzubewegen, genau wie es diese Männer hier auf dieser Scheibe machen. Wenn du immer in dein Segment guckst, ob das rot, blau oder grün ist, dann siehst du nicht die anderen Farben. Und bleibst einseitig in deiner geistlichen Entwicklung, deinem geistlichen Leben. Und es ist wichtig, dass wir uns rumdrehen. Ich stehe immer noch in meinem Segment, alles gut. Aber ich sehe plötzlich die anderen Segmente, ich sehe diese anderen zwei Gottesoffenbarungen, die so wichtig sind, dass ich Gott wirklich erkenne in seinem ganzen Umfang. Und nicht das eine gegen das andere ausspiele. Und das ist vielleicht das absolut Zentrale für diese Predigt heute Morgen. Lass mich das mal kurz erklären, diesen trinitarischen Ansatz mit den drei Aufträgen, die wir finden. Vielleicht können wir die nächste Folie haben. Ein bisschen Wasser. Wir finden in der Bibel drei Aufträge, die Gott gegeben hat. Der erste und vielleicht sogar bekannteste ist der Schöpfungsauftrag. Ganz am Anfang der Schöpfung gibt er Adam und Eva den Auftrag, über die Welt zu herrschen. So, das heißt, über sie verantwortlich zu wachen, sie nicht auszubeuten, zu missbrauchen, sondern so, wie sie von Gott gegeben ist, in einer guten Weise zu gebrauchen. Genesis 1, 26, der Auftrag für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie Christen sind oder nicht, die Verantwortung, die Gott, den Auftrag, den Gott an alle Menschen gibt, ist, über diese Erde verantwortlich zu herrschen und zu regieren. Dann finden wir den großen Missionsauftrag, den ich gerade gelesen habe aus Matthäus 28, den wir an ganz vielen anderen Stellen auch finden. Auch das Volk Israel im Alten Testament hatte einen Missionsauftrag, dem sie nicht nachgekommen sind. An die Menschen, die an Gott glauben, die mit ihm persönlich leben, ist der Auftrag gegangen, das Evangelium, die gute Nachricht hinauszutragen, dass Gott die Menschen liebt und dass er uns geschaffen hat, mit ihm zu leben. Das ist der Missionsauftrag, den wir haben. Und der gehört eben ganz und gar zu Jesus, der ja gekommen ist und uns diesen Auftrag als Gemeinde gegeben hat. Geht hin und mache zu Jüngern, das ist der Auftrag. Und für viele oder für manche vielleicht nicht so bekannt, es gibt tatsächlich einen Geistesauftrag, der uns im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 begegnet. Wir haben einen Geistesauftrag, werdet voll Geistes, denn wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Gott hat seinen Heiligen Geist auf alle Gläubigen ausgegossen, dass es zuvor im Alten Testament in dieser Weise nie gegeben hat. Da gab es immer nur einzelne Propheten, Könige, die dieses Vorrecht hatten. Aber den wir jetzt haben, der auf uns ausgegossen ist und wo Gott nicht sagt, ja, hast du, guckst mal, was du mitmachst. Nein, sondern er sagt, dämpfe den Geist nicht, der in deinem Leben ist, sondern werde voll Geistes. Lass ihn wirken in deinem Leben, dass dich der Heilige Geist führen kann. Wenn wir unseren Blick in den roten Bereich richten, sehen wir nur den roten und nicht den grünen und den blauen. Ich habe mal so eine Folie vorbereitet, was es bedeutet, wenn ich jetzt einseitig bin mit meiner Blickrichtung, was dann passiert. Und dann sagen viele schnell, ach, wir werden die Welt eh nicht retten, die Natur, das geht alles vor die Hunde, brauchst gar kein Elektroauto fahren und so, brauchst gar nicht kümmern um die Sachen, das wird alles kaputt gehen und die Sache mit dem Heiligen Geist, alles nur Schwärmerei. Übrigens, mit dem Heiligen Geist musst du echt aufpassen, das kann richtig gefährlich sein, ja. Das sind so Aussagen, die habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das sind Live-Aussagen, die ich gehört habe, von Menschen, die im roten Segment stehen, ganz bei Jesus sind, an der Bibel am Missionsauftrag, und total blind sind für das, was Gott in den anderen Bereichen uns offenbart, an Auftrag gibt und uns beruft. Und jede Seite hat ihre Macke. Nehmen wir mal den grünen Bereich. Christen, die dort zu Hause sind, in diesem grünen Bereich, die sagen ganz schnell, was müssen wir missionieren? Lebe doch, was Gott uns sagt, und dann werden unsere Taten schon genug Botschaft sagen. Und die Leute werden erkennen, worum es geht. Und dass unser Leben mehr sagt als unsere Worte, das wissen wir. Aber nur dabei zu bleiben, wäre zu wenig. Ja? Etwas, was mir häufig begegnet, mit Missionszelt, das brauchen wir gar nicht machen oder was immer. Und brauchst nur verantwortlich leben und dann ist das Zeugnis schon ausreichend. Oder Menschen, die in charismatischen, pfingstlerischen Gemeinden zu Hause sind, in dem blauen Bereich, die sagen dann, wir müssen nur Gott anbeten, wir müssen in Zungen beten und dann werden schon die Menschen zum Glauben kommen, brauchst gar nicht rausgehen und dann wird auch die Welt Heilung erleben. Ja? Wenn wir nur genügend den Heiligen Geist ins Zentrum stellen, wenn wir alle in Zungen reden, dann wird diese Welt auch Heilung erleben. Und wir merken, wie die Dinge gegeneinander ausgespielt werden und nicht zusammengehen. Also vielleicht glaubt ihr das nicht, aber das sind echt Sätze, die Leute so formuliert haben. Ich war ein paar Jahre in der T-Mobile-Arbeit von Jugend für Christus. Und wir hatten dort junge Leute aus allen verschiedenen Gemeinden, also rot, blau, grün, volles Programm. Ja. Und da ist eine Mitarbeiterin, die wir hatten, also eine Volontärin, die ein Jahr bei uns war, die hatte mit einer psychischen Erkrankung zu tun. Und da gab es ein Team von jungen Leuten, die bei uns waren, die haben gesagt, die muss nur in Zungen beten, wir müssen nur über die beten, dann wird das alles weggehen. Und die haben die wirklich malträtiert. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Zungenbeten heilt. Aber es war ihr Blick, ihre Wahrheit auf diese Frage der Hilfe in Bezug auf eine seelische Erkrankung, dass Menschen hier Heilung erfahren. Und so darf es nicht sein. So geht einer gegen den anderen. Anstatt miteinander. Anstatt, dass wir miteinander zu dem Zentrum unseres Glaubens gehen, zu dem allmächtigen Gott zugehen und dadurch immer näher zusammenrücken. Merkst du das? Egal, wo du stehst und wie weit du in deinem Segment stehst, in deiner geistlichen Heimat stehst, wenn du anfängst, dich auf die Mitte, auf Gott, wie er ist, umfassend zubewegst, kommst du mit deinen Geschwistern immer näher zusammen. Wenn wir auf unseren Gott nicht zugehen, wenn wir Gott, wie er ist und sich uns offenbart, wenn wir ihn nicht immer besser umfassend kennenlernen, werden wir auch nicht zusammenrücken und werden immer über kurz oder lang gegeneinander gehen. Und dazu möchte ich euch heute Morgen Mut machen, in einem geistlichen Sinne euch umzudrehen, auf die Mitte hin, auf Gott hin, wie er umfassend ist, und auf die Bereiche zuzugehen, die dir gerade fremd sind, die dir so ein bisschen komisch vorkommen, aber wie Gott eben ist, um ihn wirklich ganz kennenzulernen und damit ihn besser, umfassender, ganzheitlicher kennenzulernen, aber dass wir als Geschwister auch zusammenrücken, anstatt uns ständig gegenseitig einzuschenken, wo der eine steht und wo ich stehe. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, Trinität, das Wesen Gottes und sein Einfluss auf unser geistliches Leben und Gemeindeleben. Und da sind wir dann schon an diesem Punkt, was auch unser persönliches Leben beeinflusst, was unser Gemeindeleben ausmacht und bestimmt und auch die Gemeindeentwicklung entweder eindämmt, wenn wir hier Grabenkämpfe führen oder uns aufmachen auf diesen einen Gott zu, was uns beflügeln kann als Gemeinde, zu dem zu werden, wie Gott uns haben möchte, uns gebrauchen möchte, in seiner ganzen Einheit, vollumfänglich und nicht nur teilsegmentorientiert. Einige von uns betonen ja immer unsere besondere Vielfalt und sagen, ja, hier in unserer Gemeinde gibt es ja ganz unterschiedliche Leute, wie großartig das ist, da kommt jeder aus seinem Hintergrund. Unterlassen es aber nicht, bei jeder Gelegenheit ihre Position als die richtige und deutlich in den Vordergrund zu stellen. So funktioniert es nicht. Also wir haben die Vielfalt. Halleluja. Stellt euch vor, wir wären alle rot oder blau oder grün. Also jetzt nicht politisch, geistig. Ich verstehe das Bild, ja? Wunderbar, wenn wir uns ergänzen können. Gott hat uns in Ergänzung zueinander gegeben. Gott hat seine Offenbarungsweisen in Ergänzung zueinander gegeben. Die interagieren miteinander, die haben zu tun miteinander, sie ergänzen sich. Dieser Gott, der Geist ist, wurde Mensch in Jesus Christus, dass wir verstehen können, wie dieser Gott ist. Haben wir gerade die Woche zu Hause diskutiert mit meiner Tochter, die gerade zu Besuch ist, die Tage, wo wir uns so klar geworden ist, wenn Gott in Jesus nicht Mensch geworden wäre, wir hätten all diese Klarheit über Gott, die wir haben, die uns Jesus, sein Sohn, vorgelebt hat, die hätten wir nicht. Vieles würde mystisch und ungreifbar bleiben, selbst wenn es verbal formuliert war, aber Jesus hat uns Gott vorgelebt, weil er Gott ist, weil Gott Mensch wurde in seinem Sohn. Also lasst uns diese Vielfalt, die Gott hier hineingelegt hat in unsere Gemeinden, auch wenn wir einen Rot-Blau-Schlag haben, gerne, aber lasst uns sie nutzen und gegenseitig zur Ergänzung bringen. Und ich habe euch am Ende meiner Predigt 6 Anwendungsbereiche mitgebracht, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wo sich das alles auswirkt oder auswirken kann. Wir finden diese 3 Werke Gottes. Die Schöpfung, wir finden Golgatha und wir finden Pfingsten. 3 Schöpfungssituationen, die Menschheit massiv betrifft. Und es ist wichtig, dass wir sie zusammen sehen und nicht als Konkurrenten zueinander. Wir würden etwas verpassen, wenn wir das nicht so vor uns hätten. Wenn die Schöpfung nicht erkennen würden und wir leben in einer Zeit, in der massiv verneint wird, dass Gott der Schöpfer ist. Wir brauchen Jesus Christus und sein vergebenes Blut, weil wir sonst keinen Zugang zum Vater im Himmel finden. Und wir brauchen das Pfingstereignis und heute den Heiligen Geist in unserem Leben, um mit Gott in der Gemeinschaft zu leben, wie er ist. Dann gibt es die 3 Lebensbereiche in der Mitte oben, die habe ich bewusst ein bisschen ausgegraut, weil es mehr ein philosophischer als ein biblischer Ansatz ist, die 3 Lebensbereiche Körper, Seele, Geist, auch wenn im Alten Testament auch unterschieden wird zwischen Seele, also Nefesh, und Geist, Ruach, ist das Bild doch eher zweiseitig zu sagen, wir haben Körper und wir haben Geist. Und also wer möchte, kann das gerne philosophisch ein bisschen ausbreiten. Ich möchte es heute Morgen nicht vertiefen, obwohl es auch interessante Aspekte hat. Viel praktischer finde ich die 3 Bekehrungen, um die es geht. Und manche fragen jetzt vielleicht, was soll denn das jetzt? Aber ich fange mal damit an, dass wir Jesus Christus brauchen, um Gottes Kinder zu werden. Jesus Christus ist der einzigste Weg, steht in Johannes 14,6, um zu dem himmlischen Vater zu kommen. Dafür kam er in diese Welt, um für unsere Schuld zu sterben. Wir brauchen diese Bekehrung, wir brauchen diese Wiedergeburt, um überhaupt in das Reich Gottes hineinzukommen. Und das ist die erste Bekehrung, die wir nötig haben und brauchen. Aber viele Evangelisten sagen manchmal so spaßeshalber, es braucht noch eine zweite Bekehrung, nämlich dass Menschen gerade in unserer individualisierten Welt, in der wir sind, zum Glauben an Jesus kommen, heißt es noch lange nicht, dass sie auch in eine Gemeinde gehen. Aber es gibt keine Nachfolge von Jesus Christus ohne Gemeinde. Wir sind in die Gemeinde Jesu hineingerufen. Es braucht eine Bekehrung in die Gemeinde hinein. Es gibt kein Solo-Christentum. Hier ist der Heilige Geist zu Hause unter uns, in jedem unserer Herzen. Und wir sind deswegen zusammengestellt. Und der dritte Punkt. Die Gemeinde Jesu ist gerufen, durch ihren Missionsauftrag in die Welt hinein, das Evangelium hineinzubringen. Und wir alle wissen doch, wie schön gemütlich das heute Morgen hier ist, anstatt in Fulda auf dem Marktplatz zu stehen und dort Traktate zu verteilen oder zu evangelisieren. Das ist ein bisschen einfaches Bild, ich weiß, aber es ist sehr treffend, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Wir sind als Gemeinde Jesu berufen, als seine Nachfolger dieser Welt das Evangelium von ihrem Schöpfer zu bringen. Ich finde das genial, diese Anwendung auf diese 3 Bekehrungen. Und es gibt 3 Autoritäten. Die Wissenschaft, die Bibel und die Erfahrung. Und ich glaube, wir leben ganz offensichtlich in einer Zeit, die uns zeigt, wie diese 3 Autoritäten, mit denen wir es zu tun haben, gegeneinander ins Feld geführt werden. Ja? Wenn wir es in Amerika erleben, da stehen ja die Frommen sozusagen für gegen die Wissenschaft. Übrigens nicht alle, glücklicherweise. Ja? Total irre. Ja? Also wer Jesus liebt und Gott kennt, der weiß, dass es Wissenschaft gibt und dass sie wunderbar ist und gut und dass sie auch einen Teil unseres Lebens ganz stark bestimmt. Aber sie werden gegeneinander gebracht. Und sie werden auch missbraucht, die Autoritäten, um gerade das Gegenteil zu sagen. Gerade in der Wissenschaft haben wir das Problem, dass wir in den Schulen konfrontiert werden mit der Evolutionstheorie. Wenn du in Deutschland groß wirst, wirst du mit der Tatsache groß, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Und das wird als wissenschaftlich dargestellt. Dass das eine Theorie ist und noch eine schlechte, das wird alles unter den Tisch gekehrt. Und hier wird Wissenschaft missbraucht. Und dann geht es natürlich, dass man sagt, ja, die Wissenschaft hat gesagt, die Welt ist durch Evolution entstanden und die Bibel sagt, Gott hat die Welt geschaffen. Zack, da sind die beiden im Widerstreit. Anstatt zu sehen, dass wir beide Autoritäten haben. Und ich habe ja auch eine Zeit lang wissenschaftlich gearbeitet, kenne auch andere Wissenschaftler. Und was ich erkenne und wie ich es deute, das sind zwei verschiedene Welten. Und dass ich etwas deute, hat oft gar nichts mit dem Ergebnis zu tun. Und das wird ganz oft gegensätzlich missbraucht. Und das ist ein großer Fehler. Aber wir haben auch in einer anderen Hinsicht eine Autorität und das ist die Erfahrung. Und da werden die einen Leute sagen, ja super, und die anderen Leute werden ganz nervös auf ihrem Stuhl rumrutschen und sagen, ja. Aber Tatsache ist, und ich möchte dir mal die Aufgabe geben für die kommende Woche, ich glaube, die größte Autorität in unserem Leben, in deinem und in meinem, ist die Erfahrung. Wir tun sehr viele Dinge, weil wir gute Erfahrungen gemacht haben. Es spielt keine Rolle, ob das schlecht oder gut ist, wissenschaftlich oder vom Wort Gottes. Beachte mal auf das, was du tust und wie du argumentierst. Das, womit du gute Erfahrungen gemacht hast, hat eine unheimliche Autorität in deinem Leben. Da kann die Wissenschaft noch was sagen und da kann die Bibel noch was sagen. Deine Erfahrung ist so und deswegen handelst du danach. Und du kannst diese Woche mal diese Gleichung aufmachen, wie es in deinem Leben aussieht. Die Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist so wichtig. Aber es darf nicht die einzigste Autorität bleiben. Genauso wie der Blick auf die Schrift, die uns ja, die Bibel fordert uns auf, erkunde die Lilie, guck genau, wie es ist, lerne daraus. Wie die Bibel nicht gegen die Wissenschaft gegeneinander bringen können, sondern als Ergänzung zueinander. Und da, wo sie gegeneinander stehen, die Erfahrung gegen die Bibel gegen die Wissenschaft, da sind wir gefordert, uns Gott zuzuwenden und von ihm Hilfe zu erbitten, dass wir es richtig erfassen, anstatt es gegeneinander zu führen. Wir haben drei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, liberal zu sein. Das, was von Gott geoffenbart ist und gezeigt ist, nicht mehr so ernst zu nehmen. Also weder in Bezug auf die Schöpfung, da kann man groß diskutieren, ist ein Elektroauto Umwelt besser als ein Verbrennerwagen, da geht schon los, das sind wir noch gar nicht in der Bibel und lauter solche Sachen. Wir können in den roten Bereich gehen, können sagen, da steht es ganz genau so. Und gerade der evangelikale Bereich neigt ja dazu, in die Gesetzlichkeit abzurutschen. Weil es in der Bibel so steht und so sein muss, obwohl wir doch wissen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass der einzigste Zugang zu Gott Vergebung und Gnade ist. Und nicht, weil ich das, was in der Bibel steht, alles richtig gemacht habe. Und weil wir aber die Bibel so lieben, rutschen wir in die Gesetzlichkeit so leicht ab, das ist die Gefahr des Evangelikalismus. Das ist eine Chance, aber es ist eine Gefahr, eine Tendenz, mit der wir es ganz eindeutig zu tun haben. Und wir haben diese charismatische, diese Heiligen Geist-Tendenz ausgerichtet zu sein. Das, was so gut ist und mein Leben führt und Förderung von Gott bedeutet, komplett so weit abzurutschen, dass es völlig gegen das geht, was die Wissenschaft zeigt und was auch die Heilige Schrift sagt. Drei Tendenzen, die Chancen haben, aber auch Gefahren abzurutschen. Und drei Gefahren am Ende, nochmal explizit, die Gefahr des Synkretismus. Ich glaube, wir erleben das in unserem Land, das kann man ruhig sagen, in Landeskirchen, in dem mit Moslems gebetet wird, mit anderen Religionen und man sagt, ja Gott, das, ein Gott ist alles eins, ob Mohammed oder sonst irgendeine Religion aus dem Hinduismus oder Buddha, ist alles eins, ein Gott. Und die Bibel sagt nein. Und eine kleine Testnummer für die nächste Diskussion, die du führst mit jemandem, frag doch mit dem, dem du begegnest aus einer anderen Religion, der sagt, ist alles eins mit Gott, frag ihn doch, ob sein Gott einen Sohn hat. Denn unser Gott hat einen Sohn und darin offenbart er sich. Und dieser eine Sohn ist der einzigste Weg. Und da ist es klar. ob es diesen einen Alles-Gott gibt, Synkretismus, oder ob es diesen einen klar bezeugten Gott gibt. Wir haben die Gefahr des Dogmatismus, das habe ich eben schon ausgeführt, wie wir der rote Bereich, die Evangelikalen, die aus Gnade eigentlich leben, in die Gesetzlichkeit abrutschen. Und das darf nicht passieren. Wort Gottes ernst zu nehmen, Unumstößliches zu behalten, ist ohne Frage. Aber nicht zu denken, das ist der Weg jetzt in meine Gerechtigkeit hinein, daran hat Martin Luther so gelitten, oder dabei abzuschweifen und all die anderen Dinge einfach außen vor zu lassen. Und den Spiritualismus, ja, der eben nur ganz auf den Geist setzt und am Ende auf das eigene Gefühl, wo dein Gefühl dein Gott wird und nicht Gott dein Gott ist. Das ist die große Gefahr, wenn der Heilige Geist dieser Bereich missbraucht wird. Das wird der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird dich immer auf den himmlischen Vater hinweisen, immer auf Jesus Christus, auf die Heilige Schrift hinweisen. Aber da, wo du dein Gefühl, deine Erfahrung zum Mittelpunkt machst, unabhängig von dem, was da steht, kommt genau dieses Wegrutschen und diese falsche Entwicklung. Ich hoffe, dass wir heute Morgen ein bisschen dieses Potenzial dieses trinitarischen Lebens- und Gemeindeansatzes entdeckt haben. Dass wir uns heute Morgen ein bisschen entdeckt haben, wo wir stehen und warum wir auch so agieren und warum wir auch unseren Nächsten nicht so ernst nehmen oder vielleicht sogar fast für gefährlich, weil er in einem anderen Segment zu Hause ist und uns das irgendwie angreift. Ich hoffe, dass wir heute Morgen mitnehmen, dass wir zur Einmütigkeit berufen sind, eines Sinnes zu sein, in Einheit, dass wir einander helfen können. Die natürliche Gemeindeentwicklung, NGE, diesen Prozess, den wir gerade auch in unserer Gemeinde gerade haben und durchlaufen, hat dieses grundsätzliche Verständnis, dass wir einen Gott haben, der sich in diesen drei Personen, in diesen drei Offenbarungen offenbart. Und dass wir das gemeinsam erfassen müssen, um als Gemeinde wirklich wachsen zu können zur Ehre Gottes. Dass wir nicht in irgendeiner Nische abschmieren und Gott am Ende Unehre bereiten, weil wir uns gar nicht bemüht haben, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Darauf baut alles Weitere auf, das ist die Grundlage. Und Christian Schwarz schreibt in seinem Buch, der Vater der natürlichen Gemeindeentwicklung ist, in dem Buch Farbe bekennen mit natürlicher Gemeindeentwicklung, in seinem zweiten Kapitel zu diesem trinitarischen Kompass, mit dem wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigt haben, mit der Frage, wo stehen wir, wo sind wir eingenordet, eingesüdet in diesem Kompass. Er schreibt dazu, die natürliche Gemeindeentwicklung ist kein Marketing-Gag, Gimmick. Um Menschen in der Kirche zu locken, in ihrem Zentrum steht vielmehr ein geistlicher Kompass, der ihnen, also euch, hilft, Gott in seine Fülle zu erleben, ganz besonders diejenigen Aspekte von Gottes Wesen, die euch bislang noch verborgen sein mögen. Gleichzeitig befähigt euch dieses Instrument, so schreibt Schwarz, und ich habe das mal durch euch ersetzt, gleichzeitig befähigt euch dieses Instrument, die Welt durch eine neue Brille zu sehen. Wenn ihr erst einmal gelernt habt, den trinitarischen Kompass anzuwenden, werdet ihr deutlich erkennen, in welchem Bereich eurer Gottesbeziehung ihr wachsen sollt. Ihr werdet außerdem verstehen, warum andere Christen anders denken, fühlen und handeln als ihr. Und warum die Schritte, die für euch und dich selbst hilfreich sind, für andere kontraproduktiv sein können. Gott segne uns und helfe uns, ihn in seiner ganzen Fülle immer besser kennenzulernen. Trinität, eine weite geistliche Grundlage. Und der Herr segne uns, das zunehmend zu erfassen, zu erkennen und miteinander auf diesen einen Gott zuzugehen, indem wir auf diesen einen Gott zuzugehen, mehr Nähe zueinander zu bekommen. Amen. Ich möchte noch beten für uns. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, dass wir auch in dieser wirklich verschärften Corona-Phase, in der wir gerade sind, noch Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte dich sehr darum bitten, bei all den Vorsichtsmaßnahmen, die wir hier umsetzen, die Distanz, die wir halten, die Masken, Herr, dass du uns vor Ansteckung bewahrst, vor Ausbreitung. Da, wo es passiert, Herr Jesus, dass es nicht zu schweren Verläufen kommt. Wir befehlen uns dir an und bitten dich, dass du uns da bewahrst und segnest und dass es auch über die nächsten Monate möglich sein wird, als Gemeinde zusammenzukommen, Gemeinschaft miteinander zu haben. Aber vor allem, Herr Jesus, dich im Zentrum. Und darum bete ich heute Morgen, so fremd das vielleicht für manch einen mag, was hier vorkam, was ich gepredigt habe, womit wir uns beschäftigt haben, Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute Morgen umzudrehen. Umzudrehen aus unserer Einseitigkeit hin zu dir, der du die Mitte bist. Dass wir erkennen, wie du dich offenbart hast. Und dass nichts von dem, so Kurioses für uns erscheinen mag, aber nichts von dem, wie du dich offenbart hast, für uns so wichtig ist in unserem geistlichen Leben. Dass du der Schöpfer bist, der die Welt geschaffen hat und sich darin offenbart und verherrlicht. Und dass wir an der Welt erkennen können, wie herrlich und wie groß du bist. Ich bete, Herr Jesus, dass wir erkennen, dass du in Jesus Christus Mensch wurdest, der für unsere Schuld gestorben ist, der uns gezeigt hat, wie du bist als Gott, weil du Geist bist und unsichtbar bist, dass wir an einem Menschen sehen konnten, der du geworden bist, wie sehr du uns liebst und dass du bereit bist, alles für uns zu geben. Ich danke dir dafür. Herr Jesus, ich bete darum, dass wir in ganzer Fülle erfassen können, was es bedeutet, dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben hineingekommen bist, da, wo wir dich eingeladen haben, Herr unseres Lebens zu sein. Und ich möchte dich darum bitten, Herr Jesus, und dass du uns bewahrst davor, das klein zu reden und furchtsam zurückzuziehen, sondern dass wir dieses unglaublich große Geschenk, das du uns gemacht hast, mit großer Freude annehmen und dass du mehr und mehr Führung in unserem Leben gewinnst, Einfluss auf uns bekommst, dass wir dir Raum machen. Herr Jesus, ich bitte dich darum, Vater im Himmel, segne uns durch dich in deiner ganzen Fülle. Und bewahre uns vor Einseitigkeit.